Du hörst Wahlkampf, dein Podcast zur Landtagswahl Baden-Württemberg 2026.
Willkommen zurück bei Wahlkampf. Unsere heutige Gästin bringt eine Perspektive mit, die man im politischen Umfeld viel zu selten wahrnimmt. Sie ist Unternehmerin, Tech-Expertin, international gut vernetzt und jemand, der Politik nicht von Grund auf in der Partei gelernt hat, würde ich jetzt mal sagen, sondern eher Wirtschaft und Innovation im echten Alltag lebt. Sie ist Generalsekretärin der FDP seit neuestem und die Frau mit dem höchsten Wetteinsatz in diesem Wahlkampf. Herzlich willkommen, Nicole Büttner.
Danke für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Nicole, ich freue mich auch extrem, dass wir uns heute mal persönlich kennenlernen und dass du da bist, eben weil du gerade keinen typischen Politik-Lebenslauf bisher hattest. Und wir steigen jetzt wie immer ganz locker erst mal ein in unser Gespräch heute. Wenn es einen politischen Prozess gäbe, den du automatisieren könntest, welcher wäre es und wenn ja, warum?
Vielleicht gar nicht so unbedingt ein politischer Prozess, ehrlich gesagt, sondern eher ein bürokratischer Prozess in der Verwaltung, um ehrlich zu sein. Ich finde, politische Willensbildung, das ist ein wichtiger Prozess und das, da geht es um Haltung, da geht es um Werte und das, finde ich, sollen Menschen machen, ehrlich gesagt. Da muss man, glaube ich, sehr viel aufpassen. Aber in der Verwaltung, da fallen mir gleich 1000 Cases ein. Ehrlich gesagt, zum Beispiel Terminvereinbarung bei diversen Behörden in Berlin. Konkret hatte ich auch schon Mitarbeiter, ich habe ja da Spitzenkräfte auch aus aller Welt bei mir im Unternehmen, die da mitarbeiten, die einfach keinen Termin bekommen haben. Und deswegen, wenn das so kurz vor der Visumsverlängerung ist, können die nicht ausreisen und sind total verunsichert. Und das liegt an sowas Blödem wie Termine vereinbaren. Und das kann es nicht sein, sowas können wir easy automatisieren.
Okay, liebe Grüße an die Verwaltung Berlin. Da gibt's noch was zu tun. Wir haben Ideen.
Ja, dieser Tage muss man sagen, vielleicht auch Straßen räumen, weil das scheint in Berlin auch gerade ein Problem zu sein.
Aber da gehe ich kurz rein. Weil du das ansprichst, dann jetzt, ich habe mich davon triggern lassen, jetzt gehe ich da kurz rein. Ich finde es eigentlich schade, dass wir uns politisch, jetzt will ich das nicht sagen, dass du das gemacht hast, sondern einfach nur, dass sich X komplett darüber aufregt, 2 Tage lang, dass wir keine Straßen räumen können in Berlin. Haben wir nicht wichtige Probleme? Also das frage ich mich ab und zu so ein bisschen.
Du hast total recht, wir haben wichtigere Probleme.
So.
Und wir wollen ja auch einen funktionierenden Staat.
So ist es.
Dafür müssen aber einfach auch die Dinge funktionieren. Damit sich die Menschen aufs Wesentliche konzentrieren können, müssen sie es eben noch schaffen, in die Arbeit zu gehen, an Hochtechnologieunternehmen mitzuarbeiten, in die Kita zu kommen, um Kinder zu betreuen und so weiter. Und wenn man halt auf Berlins Straßen nicht weiterkommt, dann kann man sich mit dem Wesentlichen im Leben nicht beschäftigen.
So gesehen komplett recht. Mir geht's. Ich habe die Metaebene gemeint, über was unterhalten wir uns manchmal.
Ja,
aber
natürlich.
Du hast komplett recht. Das sind manchmal diese kleinen Dinge, wo man sich fragt, wie es eigentlich gerade steht. Ja, aber wir wollen halt über eigentlich was ganz anderes reden.
Sollte ich da auch noch was dazu sagen, aber das lassen wir jetzt.
Ist okay.
Mich interessiert viel mehr, Nicole, du arbeitest ja seit vielen Jahren an der Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und Innovation. Sag mal, wann war denn dein Moment für dich, in dem du gespürt hast, ich möchte jetzt nicht mehr nur aus der Wirtschaft heraus über Politik sprechen und an diesen Lösungen arbeiten, sondern ich muss auch selber in die Politik gehen und von innen heraus mitgestalten.
Ja, also ich muss sagen, mich hat das Ehrenamt und das schon mein Leben lang begleitet mich eigentlich ehrenamtliches Engagement und ich finde, so geht's mir an ganz vielen Stellen, wo ich Freie Demokraten treffe, sind ganz oft Menschen, die sich engagieren, denen nicht egal ist, was da draußen passiert und die in Vereinen gestalten, in Elternorganisationen, in Sport, in Gesellschaft, in Kultur. Und so ging es mir auch. Ich war auch vorher auch engagiert in der Partei. Ich habe zum Beispiel meinen Mann in der Studentenpolitik kennengelernt. Also mir war noch nie egal sozusagen, was da draußen passiert. Ich habe auch später im Bundesverband der Startups mitgewirkt, um eben zu schauen, wie können wir die guten Rahmenbedingungen schaffen, damit junge Unternehmen, Hochtechnologieunternehmen richtig kraftvoll wachsen können aus Deutschland raus. Also das begleitet mich irgendwo, deswegen fühlt sich das für mich nicht unnatürlich an. Aber klar, die Themen im Land sind gerade ganz schön ernst. Und als Christian Dürr mich gefragt hat, hey, kannst du das vorstellen, war für mich klar, das ist eine spannende Rolle und ich möchte da hineintreten. Denn in einer Zeit, in der so viel los ist, müssen wir, finde ich, alle diesen Schritt reinwagen und uns nicht innerlich und geistig verabschieden und eher an den Rand stellen und sagen, oh, das ist jetzt eh alles verloren, sondern da spüre ich ganz doll diesen Impuls, sagen, ja, dann übernehme ich Verantwortung. Und so geht es ganz vielen Freien Demokraten, die ja auch ehrenamtlich sich engagieren. Und das fühlt sich gut und richtig an.
So bist du da.
Du selbst, um jetzt mit dem inhaltlichen Input mal zu starten, du forderst eine super App für Bürger. Wir haben im Wahlkampf gerade wieder erlebt, wie analog häufig alles ist. Und jetzt erklär du uns mal irgendwie als Tech-CEO, aber gerne auch als FDP-Generalsekretärin, warum kriegt der Staat das eigentlich nicht hin, wie jedes Startup in 3 Monaten einfach mal eine Alpha oder eine Beta, dass es hinbekommt, einfach mal ein bisschen länger eine App an den Staat zu bekommen, die genau das macht, dass das Bündel staatliche Leistungen bündelt. Ist es Angst, ist es Unfähigkeit oder ist es vielleicht sogar der Datenschutz?
Ja, oder alles drei. ja, also ich glaube, es gibt einmal einen ganz wichtigen Punkt. Mhm. In einem Startup suche ich mir Leute und dann vertraue ich denen direkt und sage, okay, du machst das, go. Ja. Und ich sage, mach das einfach mal, komm zurück. Und das ist ein sehr starkes in Chancen denken, in Menschen Zutrauen haben. Ja. Und ne, da kann man sozusagen auch als Praktikant erstmal richtig viel reißen in so einer kleinen Organisation. Und das ist ein Menschenbild, das ich unglaublich gut finde und das ich im staatlichen Handeln und auch gesamtgesellschaftlich total vermisse. Wir haben eher so diesen Impuls, oh, wir müssen das alles irgendwie einhegen, regulieren. Und ich erlebe das auch in der öffentlichen Verwaltung ganz oft so, dass da Menschen sitzen, die eigentlich ganz viel machen wollen, aber auch dann eben, du hast es angesprochen, in so einem Korsett an Regularien ersticken. Also die kriegen erstmal kein richtiges Mandat von uns, dass wir sagen, wir trauen euch das zu, macht es mal. Ja. Wir honorieren das auch an vielen Stellen als Bürger dann nicht. Da müssen wir uns vielleicht auch mal in die eigene Nase greifen. Fehlerkultur und so, ja, da ist oft der Schrei groß. Aber dann ist es auch echt umständlich. Also zum Beispiel Ausschreibungsverfahren. Ganz oft ist es so, dass der Staat, also da gibt es ja ganz viele Einspruchsmöglichkeiten. Ja, und so eine Ausschreibung zu formulieren, wenn man da im Staatsdienst ist, das ist echt kein Zuckerschlecken. Da hat man eigentlich keine Lust drauf, weil da kommen Einsprüche, da kann man nur verlieren irgendwie. Ja, es ist umständlich, man muss sich an viel halten und im Zweifel wird das Ergebnis dann angefochten. Das heißt, diese Prozesse sind auch einfach schon mal sehr lang. Zum Teil dauert es wahnsinnig lang, bis dieser Ausschreibungstext, bis man mal spezifiziert hat, was man genau möchte. Ja. Ich glaube, da müssten wir viel mehr dazu kommen, dass wir sozusagen Probleme ausschreiben und sagen, hey, das ist gerade die Challenge hier. Ja. Wer kann uns helfen? Wer hat die Lösung? Anstatt dass wir da versuchen, dass der Staat da versucht, das alles komplett auszudefinieren. Mhm. Und das dauert am Ende so lange. In der Zwischenzeit hat die Technologie schon wieder 3 Sprünge gemacht und die Lösung sieht ganz anders aus. Das ist auch was.
Ja, finde ich einen total guten Punkt. Wir haben vorher drüber nicht tatsächlich über die Themen gequatscht, aber du sprichst jetzt genau das an, das, was mir der Handwerkspräsident in Mannheim tatsächlich vor, und das ist ein ganz anderes Themenbereich logischerweise, aber es geht ja auch um Ausschreibungen bei Vergabe von öffentlichen Gebäuden. Er hat genau das Gleiche als Problemstellung erwähnt, warum ganz viele Handwerksbetriebe bei ihnen einfach kotzen, weil die Ausschreibungsbedingungen teilweise komisch sind, beziehungsweise die Leute in der Verwaltung sagen, ey, wir haben da keine Handhabe, wir müssen das so und so handeln, und ich glaube, wir würden weiterkommen, wenn wir Leute in der Verwaltung, Beamten, die, wie du sagst, gestalten wollen, wenn wir denen das auch mehr ermöglichen und ihnen das Vertrauen aussprechen. Im Umkehrschluss müssen wir dann aber, glaube ich, als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes akzeptieren, wenn mal, wie du sagst, Fehler passieren, und akzeptieren, dass nicht immer alles richtig laufen kann und dann nicht immer sofort den Klageweg suchen. Hm. Und Leute irgendwie dann in irgendwas reindringen, wo sie nicht mehr rauskommen, und obwohl sie eigentlich was Gutes gestalten wollen. Ich glaube, das ist eine Mentalität, wie du sie ansprichst, die brauchen wir mehr. Ja. Hm.
Ja, absolut.
Als jemand, der viel mehr Insights als wir hat in der Digitalisierungs- und KI-Branche, Nicole, siehst du aktuell irgendwelche technologischen Entwicklungen, von denen du sagen würdest, dass sie unser Leben und unsere Zukunft beeinflussen und zu einem großen Teil bestimmen werden? Gibt es da gerade irgendwas, jetzt abgesehen von ChatGPT und KI, wo du sagst, boah, das wird in Zukunft, werden wir ohne das nicht mehr zurechtkommen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass an ganz vielen Stellen schon viele Menschen ohne ihre mobilen Endgeräte nicht mehr so richtig zurechtkommen. Ich will aber anders anfangen. Ich bin ja in der KI-Branche, ich habe eigentlich Volkswirtschaftslehre studiert, ich habe lange gedacht, ich gehe in die Entwicklungsökonomie. Ich bin gar nicht so per se verliebt in Technologie, ich bin verliebt und begeistert davon, was es für uns tun kann, als Gesellschaft, für Menschen, für Unternehmen. Und ich finde deswegen, KI ist ja kein so ein Silo-Thema, sondern das ist ja eigentlich anwendbar auf ganz verschiedene Lebensbereiche. Und da schaue ich mir eben eher an, von der Wirkung her, was kann zum Beispiel KI in der Gesundheitsversorgung machen? Ich war ja jetzt diese Woche auch im Cyber Valley Das ist ein Standort, wo eben Spitzen-KI-Technologie entsteht, in Tübingen, neben Robotik-Zentren und in dem Biotech-Cluster. Mhm. Und wenn man das eben mal zusammendenkt und überlegt, okay, wie können wir eigentlich in einem Land, in dem wir ja eine tolle Gesundheitsversorgung unseren Menschen zur Verfügung stellen wollen, wie können wir schaffen, dass wir eine effektivere Gesundheitsversorgung haben, also dass Patienten besser betreut werden, die Früherkennung besser funktioniert, die Behandlung besser greift, also die ganze Lebensqualität sich steigert für Patienten und gleichzeitig die Effizienz auch besser läuft. Also wie viele Pflegekräfte, Ärzte leiden unter diesem Druck von Regularien im Gesundheitswesen, müssen irgendwie Sachen dokumentieren und zerbersten daran förmlich, ja, weil sie da echt unter den widrigsten Bedingungen trotzdem dafür kämpfen, dass ihre Patienten gut versorgt sind. Und da sehe ich eben den Hebel für KI. Und das sind so diese Chancen, wo wir rein müssen. Und das fängt an bei total tollen Sachen, dass wir sozusagen ganz neu beispielsweise in der Medikamentenentwicklung darüber nachdenken können, welche Rezeptoren wir überhaupt im Körper ansprechen. Also wir haben beispielsweise in Startup investiert mit unserem Fonds. Ich bin ja auch Partnerin im Investitionsfonds, wo wir Wagniskapital zur Verfügung stellen, Startups. Die forschen, also wir können ungefähr 5% der menschlichen Rezeptoren ansprechen mit Medikamenten. Ja, und die forschen zum Beispiel dran, wie können wir mehr von diesen Rezeptoren ansprechen, damit wir noch besser medizinische Behandlungen anbieten. Da ist KI ein super Tool. Ja. Genauso in der Brustkrebsdiagnostik. Mhm. Ja, eigentlich ist es unnötig, dass Frauen heutzutage an Brustkrebs sterben. Das ist eine Krebsart, die man super behandeln kann, wenn man sie eben früh genug erkennt. Und da spielt jetzt ein Startup Vara zum Beispiel eine Rolle, in das wir früh investiert haben, das wir gebaut haben. Die eben Brustkrebsdiagnostik machen. Ja, an vielen Stellen fehlen Fachärzte. In manchen Ländern gibt es diese Screening-Programme gar nicht. Ne? Die Lösung ist in Deutschland entwickelt, wird mittlerweile weltweit eingesetzt in Märkten, in denen Frauen gar keine Alternative haben oder sich das nicht leisten können. Ja. Und da sorgt KI dafür, dass es günstiger ist. Und das sind die Sachen, wo ich einfach denke, es ist so offensichtlich, dass diese Technologie für uns alle Potenzial birgt und unser Leben besser machen kann.
Ja, das finde ich eine coole Sache. Ich bin jetzt kein Fachmann in dem Thema. Ist das eine Technologie, die von der KV als Therapiemethode schon anerkannt wird? Oder wie weit ist man da? Dass sozusagen eine kassenärztliche Vereinigung sagt, kann man abrechnen als Arzt? Weil ich glaube, das ist ganz oft auch tatsächlich ein Faktor, wenn es darum geht, für Menschen wirklich präventiv zu arbeiten. Vieles davon, was man machen könnte, ist keine Kassenleistung in dem Sinne.
Genau, wir haben natürlich, das war ja auch schon vor Jahren, gab es diesen Boom rund um digitale Gesundheits-Apps.
Genau.
Und da ist ja schon gibt es eine Vergütungsmöglichkeit für Medizinprodukte von gewissen CE-Zertifizierungsklassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig, also es ist ein wichtiger Aspekt, den du ansprichst, dass wir eben dann auch in Prävention investieren, weil nur so wird natürlich ein Schuh draus, wenn am Ende die Kassensysteme diese Systeme nicht dann wieder erstatten, lohnt sich auch kein Investitionscase für ein Startup, ja, weil so bringt man es nun mal in die Masse und in die Menge, auch in Deutschland.
Und für die Kassen ist das günstiger am Ende auf dem Tag, weil Prävention immer das Günstigere ist.
Für uns alle auch gesamtgesellschaftlich, ja, so, ne? Genau, ja.
Du bist viel im internationalen Austausch unterwegs und wenn du jetzt in Baden-Württemberg oder in Deutschland heute mit anderen Innovationsstandorten vergleichst, wo stehen wir denn da jetzt wirklich? Was läuft, und da möchten wir in diesem Podcast vor allem den Fokus drauf setzen, was läuft auch vor allem gut und wie können wir es noch besser machen?
Ja, und ich finde, es läuft auch echt gerade auch in Baden-Württemberg, aber auch gesamthaft in Deutschland, auch echt eine Menge richtig gut.
Muss auch mal gesagt werden.
Da sind auch tatsächlich, ich war jetzt auch gerade am Weltwirtschaftsforum in Davos und habe da ja auch Austausch mit solchen weltbekannten Konzernen wie OpenAI und so weiter. Und da habe ich mich unterhalten und die sagen alle, hey, in Deutschland ist die Startup-Landschaft derzeit eine der interessantesten in Europa. Und richtig cool, was da an qualitativ hochwertigen Startups rauskommt. Also das wird schon auch gesehen, dieser Innovationskraft und was hier für starke Teams unterwegs sind. Und ich meine hier um die Ecke Black Forest Labs, die sozusagen da mit ihrem Team führend sind in Technologien wie generativer KI, Bildgenerierung und es mit den ganz Großen aufnehmen im Silicon Valley, das muss man einfach mal so hervorkehren. Ja? Und davon gibt es eben nicht nur ein Unternehmen, auch gerade in Baden-Württemberg, sondern ganz viele. Und das ist ganz wichtig, was du ansprichst, da auch hinzuschauen und diese Geschichten zu erzählen, weil dieser Abgesang von unserem Land, da dürfen wir auf keinen Fall einstimmen. Das würde mich als Freie Demokratin auch null motivieren. Ich stehe da und sage mir, nee, lass uns mal da hinschauen. Das haben ja noch nicht alle aufgegeben in diesem Land. Lass uns mal die Geschichten erzählen, wo es funktioniert, wo Hochtechnologie entsteht, wo die führenden Forscher und Unternehmer aktiv sind. Und dann ist die Frage von Politik, wie machen wir die Bedingungen so, dass die hier richtig schnell groß werden und dass noch mehr Menschen sich auf diese Reise machen. Das ist dann die Aufgabe von Politik.
Ich finde diesen Optimismus sehr wohltuend, weil wir wirklich viele Abgesänge unserer Zukunft aktuell schwingen. So. Und deshalb, ich finde es mega wohltuend. Und an der Stelle, liebe Grüße an Theodor Heuss. Der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der
Pessimist.
So. Okay, kurzer Einschub, muss das sein.
Like. Sehr schön.
Lass uns vielleicht noch mal kurz aufs Wirtschaftsforum zu sprechen kommen, oder? Ich glaube, ich eine sehr spannende, da kannst du bestimmt noch ein paar spannende Sachen erzählen. Was hast denn du da für Debatten oder Diskussionen mitnehmen können, von denen du denkst, boah, die sollten wir in Deutschland vielleicht auch mal so führen? Oder wir führen die in Deutschland viel zu klein?
Ja, also tatsächlich muss man sagen, ich bin da ja schon seit vielen Jahren am Weltwirtschaftsforum und da ist eine unglaubliche Energie, da geht's um Technologie, ne, da geht's, treffen sich ja Wirtschaftsführer, Politiker und so weiter, Forscher aus aller Welt. Und wenn man dann so während der Woche so in den Newsfeed nach Hause schaut, dann denkt man schon manchmal, dass die Dinge so aus den Fugen geraten, ja, dass wir eigentlich viel größere Themen vor der Brust haben und uns dann eben auch über zum Teil Nebensächlichkeiten streiten und da sich die Politik auch verzettelt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich sag mal so 2-3 Sachen habe ich mitgenommen. Das eine war, wir müssen als Europa auch wieder viel mehr Zutrauen entwickeln. Ja, nur dieses in Schockstarre warten, bis irgendwie ein US-Präsident ankommt und dann verkündet oder nicht verkündet oder wie auch immer. Da hat sich gezeigt, wir müssen wirklich aktiv werden und uns organisieren in Europa, weil wir sind ein wichtiger Markt. Es sind unglaublich viele Abhängigkeiten global. Das ist ja keine Einbahnstraße. Das ist ja nicht nur, dass die USA uns Sachen liefern, die wir brauchen. Wir liefern auch ganz viele Dinge, die die USA brauchen. Kein Funkmast steht da draußen ohne europäische Technologie. Kein Chip wird gebaut ohne Technologie aus Ditzingen, by the way. Ja. Hier von Trumpf. Also die Dinge sind schon deutlich vernetzter, als man so denkt. Aber es ist eben auch wichtig, dass wir zeigen, wir können mit einer Stimme sprechen, wir können planvoll agieren und wir sind stark als Europäische Union. Und deswegen hat mich umso mehr geärgert, diese Nachrichten rund um Mercosur in der Woche. Das war wirklich die falsche Botschaft zur falschen Zeit. Ein Handelsabkommen, das die Wirtschaft dringend braucht, das ein wichtiges Signal in die Welt setzt, dass wir Partnerschaften in der ganzen Welt schmieden und dann das torpediert zu sehen von den Grünen, die zusammen mit den Rechten und Linken im Parlament das abwürgen wollen, das ist wirklich ein Skandal. Das muss uns wieder gelingen und sowas wird natürlich in so einer Woche auch klar. Vielleicht noch ein Kommentar, ich hatte auch die Gelegenheit, dort mich mit argentinischen Politikern zu treffen. Und das finde ich ist beispielsweise auch eine gute Gelegenheit, zum Beispiel ein intensiver Austausch mit dem Staatssekretär Cacaz aus Argentinien, der jetzt gerade da ja eine echt starke Entbürokratisierungskampagne und ein Projekt managt und da auch eben einfach zu lernen, zu sehen, hey, wo funktionieren Dinge in der Welt und was können wir daraus lernen? Heißt ja nicht, dass wir alles toll finden müssen, was die argentinische Regierung gerade macht. Aber da, wo Dinge funktionieren, einfach mal hingucken, mit Demut lernen und dann überlegen, was wollen wir hier davon in Deutschland tun.
Mit was für einem Gefühl geht man als deutsche Politikerin oder auch Tech-CEO? Ist auch eine Frage, wie siehst du dich da? Siehst du dich als Tech-CEO oder Politikerin? Und mit was für einem Gefühl geht man dann vom Weltwirtschaftsforum? Hat man irgendwie Hoffnung oder ist man eher in Sorge?
Ich war mal bei einem Land, ich durfte mal bei einem Mittagessen Hillary Clinton treffen in Berlin und sie meinte, ich stehle diese Worte an dieser Stelle einfach mal, ich bin eine Optimistin, wenngleich ich mich ab und zu sorge. Das fand ich eigentlich ein gutes Bild, weil ich gehe immer mit Ansporn von solchen Veranstaltungen zurück. Ich kriege wahnsinnig viel Energie, Inspiration, kann wichtige Kontakte knüpfen, viel lernen auch. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man immer offen bleibt und dass wir eine Neugier verspüren und uns auch inspirieren lassen. Und gleichzeitig, klar, sehe ich, wie schnell andere und wie zielgerichtet andere unterwegs sind und denke ich so, lasst uns hier mal den Hintern hochkriegen und auch in die Richtung laufen. Und deswegen ist es natürlich noch ein weiterer Ansporn, hier auch politisch aktiv zu werden, weil ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer da sind motiviert und die fragen sich, was macht eigentlich die Politik in Deutschland?
Und an der Stelle erlaube ich mir jetzt noch einen ganz kleinen Seitenhieb, weil wir sind im Wahlkampf. Und an der Stelle muss ich schon sagen, Cem Özdemir versucht ja jetzt zu erklären, dass die baden-württembergischen Grünen überhaupt nichts mit der Mercosur-Abstimmung zu tun hätten. Und da will ich einfach nur unserer Zuhörerschaft einmal den galanten Hinweis geben, dass der einzige baden-württembergische Europaabgeordnete der Grünen mit auf dem Antrag stand.
So ist es.
Also das will ich nur einmal für die Zuhörer sagen. Oskar, ich glaube...
Ist Zeit für ein Spiel?
Ja, ich glaube, oder?
Ist Zeit für ein Spiel. Sehr schön. Wir spielen das Spiel Kampf oder Krampf, Kampf oder Krampf, an unseren Titel angelehnt. Wir werfen dir ein Thema hin und dann du sagst uns dann, lohnt es sich dafür zu kämpfen oder ist es einfach nur ein Krampf? Wir machen das abwechselnd, ich fange einfach mal an. Digitale Identität für Bürgerinnen und Bürger.
Kampf.
Warum?
Weil das die Grundlage dafür ist, dass wir ganz viel auch digital interagieren können und da brauchen wir das als Backbone.
Okay.
Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung.
Datenschutz.
In seiner heutigen Form.
In seiner heutigen Form. Krampf.
Ist dann halt klein, das ist halt einfach, ne? Da habe ich es weggelassen.
Okay, dann dein kurzer Pitch.
Zum Datenschutz.
Was müssen wir denn vielleicht auch als FDP? Ich glaube, das ist ein Thema, da sind wir ja, gibt es ja selber viele Meinungen in der Partei. Wie würdest du dich positionieren? Was glaubst du, wie muss die FDP Datenschutz vielleicht auch neu denken?
Ich denke immer, wir müssen uns als Liberale fragen, ist eine Verordnung oder ein Gesetz, das wir erlassen, ist es angemessen und ist es dann auch wirksam? Und ich finde, dass wir generell uns über Datenschutz unterhalten, das ist erstmal angemessen, weil das Interesse ist legitim, dass Bürgerinnen und Bürger sich mit ihren persönlichen, zum Beispiel Gesundheitsdaten, nicht ausgeliefert sehen wollen. Ja. Weder gegenüber Tech-Konzernen noch gegenüber einem Staat. Deswegen, okay, wir können uns darüber unterhalten, das zu machen. In seiner heutigen Form allerdings einfach nicht wirksam. Es trifft die vollkommen Falschen, diese Datenschutzregulierung. Denn ganz viele große Tech-Konzerne, die betreiben ihre Geschäftsmodelle weiter wie gehabt. Und wen das hemmt, das sind junge Unternehmen, Startup-Unternehmen, die nicht diese ständigen Dokumentationspflichten erfüllen können wollen. Ne? Also die sozusagen sagen, hey, ich muss hier ständig Fahrtenbuch führen, während ich an Daten rumarbeite. Gleichzeitig zum Beispiel auch im Gesundheitswesen. Also es ist total irre, wenn ich eine Röntgenaufnahme mache, fülle ich ein Formular aus. Wenn ich runter zur Behandlung gehe, fülle ich dasselbe Formular nochmal aus. Warum? Weil die Datenverarbeitung weil ich dir dazu stimmen muss. Das ist doch irre. Ich meine, ich bin im selben Krankenhaus. Ich gehe natürlich davon aus, wenn die ein Röntgenbild von mir machen, dass sie mir dann auch noch erzählen, was auf dem Röntgenbild drauf ist und dass ich das dem Arzt anschauen kann. Und da merken wir einfach, dass das nicht gut gemacht ist und deswegen auch nicht wirksam. Und da müssen wir dringend ran und auf die Diskussion freue ich mich auch im Grundsatzprogrammprozess.
Sehr schön. Mehr staatliche Förderprogramme für Innovationen.
Das ist jetzt fast ein weiter. Also ich sag mal so, ich bin ja nicht der größte Freund von Förderung per se. Ich finde, das ist nicht die alleinige Lösung für Themen, dass wir da am staatlichen Tropf hängen.
Ja.
Und ganz wichtig ist vor allen Dingen, wenn der Staat da Geld in die Hand nimmt, dass man das dann auch mit privatem Kapital hebelt. Also dass der Staat da nicht alleine unterwegs ist. Deswegen so ganz von dieser kompletten Förderwirtschaft bin ich kein Fan. Aber wenn für irgendwas, dann natürlich auf jeden Fall für Innovation.
Sehr gut.
Digitale Bildung ab der Grundschule.
Ich finde das jetzt so ein schwieriges Wort. Das ist für mich nicht ganz klar, um ehrlich zu sein, was dahinter steckt. Ich würde sagen, moderne Bildung, auf jeden Fall Kampf, also bessere, zeitgerechtere Bildung, die im 21. Jahrhundert und hier und jetzt auf jeden Fall Kampf, harter Kampf, schneller Kampf, weil da dürfen wir unsere Kinder nicht im Stich lassen. Und ich nehme an, es geht um so Sachen, ne, dass Kinder eben nicht am Screen hängen und sozusagen da einfach nur swipen, sondern dass sie eben einen verantwortungsbewussten Umgang kennenlernen mit Technologie und da auch sehen, wie sie damit Sachen gestalten können. Und das finde ich erstmal gut.
Sehr gut. Mir geht es da vor allem um Kompetenzen, wenn es um Social Media geht.
Ja.
Weil das ist genau das heutzutage. Ich hatte schon und ich bin jetzt 23, mit 10 Smartphone. Die Kinder haben teilweise schon früher Zugriff auf alle Netzwerke und das ist nun mal nicht dafür gedacht. Ich glaube, da muss Schule, weil Eltern es irgendwann nicht mehr leisten können, weil es einfach so viel geworden ist, zumindest nochmal drauf vorbereiten. Das ist eine Thematik, da sind wir uns, glaube ich, in der Gänze, in der sie stattfindet, gar nicht so bewusst. Und ich glaube, da müssen wir, das Thema kommt nochmal auf uns zu, ist so mein Guess für die Zukunft.
Mhm. Ehrlich gesagt, ja.
Sind wir uns ja eigentlich alle auch einig, dass ein Verbot von Social Media unter 16 Jahren zum Beispiel also ist halt nicht die Lösung ist.
So ist es, kann man drüber nachdenken, Australien hat es jetzt gemacht, aber ich sage ganz, das ist auch nicht die Lösung, Verbote verbieten und die helfen nie. Verbote sind nie die Lösung am Ende vom Tag. Umgang damit und Kompetenzen schaffen ist, glaube ich, die viel sinnvollere Möglichkeit, aber das muss halt auch angegangen werden.
Mhm. Ja. Ich würde da noch ergänzen, bitte. Ich glaube, der Umgang mit sozialen Medien, der betrifft nicht nur junge Leute, ja. Also ne, in Schulen, sondern ehrlich gesagt, auch wenn ich mir die Generation meiner Eltern anschaue, die sind auch total anfällig
ja.
Für irgendwelche Spam-E-Mails und witzigen Verschwörungstheorien, die darum gespült werden. Also ja, das komplett. Ist ein Thema, das uns tatsächlich gesamtgesellschaftlich betrifft. Da so ist, glaube ich, gar keiner so richtig immun vor. Aber klar, wir sollten das den Menschen ganz früh mitgeben.
Genau. Ein letztes, weil wir nun mal, Helena und ich, beide sehr in der Klimapolitik gefangen sind. Klimaneutralität in Baden-Württemberg vor 2045?
Krampf.
Sind wir uns alle einig?
Sind wir uns einig.
Und liebe Zuhörer, nicht, dass ihr das wieder falsch versteht, weil natürlich wollen wir auch Klimaneutralität. Wir glauben aber nur nicht, dass es was bringt, sich über engagierte, ambitionierte Ziele aufs Papier zu schreiben. Wir sollten uns vor allem darum kümmern, wie wir auch die Technologien hier entwickelt bekommen. Das sollte unser Fokus sein. So, Oskar, sollen wir überleiten zum glorreichen Abschluss?
Wir machen das so.
Ja, dann, liebe Nicole, du bist ein neues Gesicht in der FDP. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr, sehr große Chance für uns als Partei. Und deshalb würde ich dich jetzt gern zum Schluss noch um deinen Pitch bitten. Warum braucht Baden-Württemberg wie Menschen wie uns als Liberale in der Politik? Und wieso sollten die Menschen FDP wählen?
Also erstmal finde ich, Freiheit ist ein großartiges Gefühl. Dieses Gefühl, wenn von Leichtigkeit, wenn etwas gelingt, auch nach Anstrengung, es gelingt ja nicht immer alles beim ersten Anlauf. Und das ist so ein Gefühl, das ich mit Freiheit verbinde. Die Freiheit so zu spüren, dass ich einfach mal Dinge angehen kann, Dinge tun kann. Und das Gefühl ist für mich aber auch ein wichtiges, will ich verknüpfen sozusagen jetzt damit, was auch in Baden-Württemberg ansteht. Diese Freiheit ist eben unzertrennlich damit verknüpft, dass wir uns persönlich, gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich weiterentwickeln. Denn nur mit jedem Kopf und jeder Person, die sich auf den Weg macht, die Welt anschaut, sich kritisch damit auseinandersetzt, mal auf was Neues kommt, da auch den Mut hat und den Impuls verspürt, das in die Welt zu setzen. Sei es in Form, ich gründe einen Verein, ich mache hier was besser in meinem Job, ich gründe ein Unternehmen. Das ist ganz egal an welcher Stelle. Das ist das, was Freiheit ausmacht und das bringt uns alle weiter. Und wir sind die einzige Stimme, die sagt, ihr könnt das, wir trauen euch das zu. Wir vertrauen euch und nicht sagt, der Staat kann es für alle regeln und der Staat sollte das erledigen. Und deswegen, ganz großer Appell, die Freien Demokraten zu unterstützen bei der Landtagswahl.
Sehr schön. Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Nicole, dass du heute bei uns warst. Wir sind damit schon wieder am Ende von der Folge 4 von Wahlkampf. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify da, gerne 5 Sterne, schreibt einen Kommentar und teilt die Folge.
Und checkt Nicoles Instagram aus. So viel kann ich euch noch sagen.
Genau, das gleiche gilt für Helena und mein Instagram und wir hören uns wieder nächste Woche bei Wahlkampf. Bis dahin, ciao.
Dankeschön.
Ciao.
Das war Wahlkampf. Dein Podcast zur Landtagswahl 2026. Am 8. März FDP wählen. Yeah.